Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Heute ist Samstag, das heißt Le News Time. Wir wollen die 3-4 wichtigsten News der Woche zusammenkehren, ein bisschen einordnen und analysieren. Und dazu habe ich mir, wie so oft, den wunderbaren Robemon Go eingeladen. Guten Morgen, Robin.
Wunderschönen guten Morgen, lieber Manuel.
Das ist ein weiterer Teaser zu unserer geplanten Pokémon Go Revisited-Folge.
Ja, vor allem Robemon Go. Das Freundschaftssystem gibt, muss es ja quasi sein. Es gibt ja tatsächlich neue Features inzwischen. Ich habe heute mein erstes
Wahnsinn,
Geschenk.
Nach über einem Jahr.
Frechheit.
Ja, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wir wollen über News reden, die diese Woche, letzte Woche, Kalenderwoche 25 passiert sind. Ich hatte ja erst erwartet, dass nach der E3 gar nicht so viel zu besprechen gibt. Aber es haben sich doch einige Sachen ergeben, die auch so ein bisschen ein Follow-up sind zu den Sachen, die wir hier schon besprochen haben, Robin, wir beide. Und es gibt gleich mal ein Update zu der Diskussion in den Niederlanden. Wir hatten es mal angesprochen, dass die Niederlande als einer der ersten europäischen Nationen vorhat, dieses Gambling, also diese Spiele mit Lootboxen und der Handel mit Lootboxen und alles, was so ein bisschen in die Glücksspielecke geht, das sich genauer anzuschauen und auch zu sperren. Und da gibt's erste Konsequenzen in den Niederlanden.
Und vor allem sind diese Konsequenzen nicht von der Regierung aus, beziehungsweise sind nur indirekt, das sind die Resultate aus den Briefen, die die Glücksspielbehörde in den Niederlanden verschickt hat. Und zwar hat das Valve getroffen, beziehungsweise sind die ersten, die offiziell darauf reagieren, ist Trading in CSGO und in Dota 2 wird eingeschränkt. Und nachdem die eins von den vier Spielen sind, die davon Post von dieser Behörde bekommen haben, bin ich mal gespannt, was die anderen auch noch irgendwie drauf machen. Aber es ist tatsächlich so die erste echte Reaktion auf, also die wirklich Auswirkungen auf Spieler hat, die jetzt in irgendeiner Form Geoblocking für dieses Trading irgendwie einführt. Die Studie kann man sich auch anschauen, die ist eigentlich, die ist gar nicht mal so lang, ist glücklicherweise auch auf Englisch, ich hatte früher nur die niederländische Version, irgendjemand war freundlich genug, die zu übersetzen, den Link können wir bestimmt auch irgendwie mit reinpacken, aber es ist interessant, wie die das kategorisieren und ich halte das eigentlich auch für eine relativ vernünftige Kategorisierung, dass man nämlich sagt, okay, diese Items können außerhalb des Spiels gehandelt werden. Das ist natürlich auch interessant, weil das letztendlich auf viele Spiele dann auch zutreffen wird, die einfach nur diese Handelsfunktionen von Steam unterstützen. Und die hatte ich schon irgendwie relativ lange. Also ich meine, ich beschäftige mich rein beruflich auch irgendwie ab und an mal damit, weil ich auch gerade in Bayern auch ein bisschen die Politik berate, was solche Sachen angeht und versuche einige Dinge zu erklären. Und auch dort steht dieser gerade dieses Trading auf Steam als eine sehr wackelige Geschichte da, weil tatsächlich ein Echtgeldwert den einzelnen Items zugewiesen wird und der potenziell auch ausgezahlt werden kann. Also vielleicht nicht direkt, aber man kann zum Beispiel sich Steam-Guthaben damit erarbeiten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, wenn man sagt, ja, das macht das Ganze dann nicht mehr zu einem, ich kann irgendwie ein imaginäres Ding erhalten, sondern ich kann dafür tatsächlich irgendwie auch damit Geld verdienen. Und ich nehme an, dass sie das alles irgendwie im Rahmen dieses, es gibt gerade was sowas angeht, relativ klare Auflagen von der Bundesfinanzaufsicht, also die BaFin, die kümmern sich darum, dass irgendwie keine Geldwäsche irgendwie stattfinden kann. Und da standen schon einige Key-Reseller schon auf der Abschlussliste und ich glaube, ein paar wurden sogar dicht gemacht von der BaFin. Aber in dem Fall scheint das wohl von deren Seiten abgeklärt zu sein. Dementsprechend bin ich gespannt, ob es bei uns irgendeine Behörde gibt, die auch auf dieses Urteil noch irgendwie mit anspringt. Aber derzeit zeigt sich da nichts am Horizont. Ich bin gespannt, gerade die Niederlande könnten ja auch durchaus irgendwie eine Auswirkung auf Europa haben, beziehungsweise das sollte man meinen, dass das dann einheitliche Regelungen innerhalb von Europa geben kann. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, inwiefern die restlichen Länder da nachziehen. Ich glaube, Belgien hat auch noch irgendwie so ein bisschen Beef mit ein, zwei Entwicklern. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und ob andere Entwickler reagieren.
Interessant finde ich, dass Valve aber trotzdem sagt, sehen wir eigentlich nicht, aber wir machen es jetzt trotzdem, weil sie bis zum 20. Juli oder Juni war es, glaube ich, 20. Juni reagieren mussten. Genau, 20. Juni mussten sie reagieren und haben das dann eben gesagt, dass sie in den Niederlanden das deaktivieren. Aber sie sehen es immer noch nicht, dass das, dass sie da eigentlich betroffen von sind, aber machen es trotzdem jetzt proaktiv sozusagen, um diese Spiele weiter dort vertreiben zu können. Was ich irgendwie auch ganz interessant finde, dass sie es nicht drauf anlegen. Also, ja, dass sie sagen, okay, wir fügen uns ja, dann machen wir es jetzt halt in den Niederlanden aus. Meinst du denn, das ist macht jetzt Schule?
Ich bin gespannt. Also ich kann mir vorstellen, der Geoblock ist halt die einfachste Variante in dem Fall. Weil man
aber ist es wirklich ein Geoblock? Na, es ist ja also es Geofilter, ist halt, oder? Ja, es ist ja kein Block von außen, sondern sie selber blocken das ja in diesem Land.
Ja, genau. Also ich glaube, Geofilter trifft es vielleicht besser. Also in dem Fall, glaube ich, wollen sie einfach nur irgendwie direkt Strafen vorbeugen, die sie dann irgendwie aufgebrummt bekommen, weil die können dann, glaube ich, schon, gerade bei Glücksspiel, das kann, glaube ich, schnell ziemlich schmerzhaft werden. Und wenn sowas dann auch irgendwie am Umsatz bemessen wird, dann kann es wirklich sehr schnell sehr wehtun. Die haben ja auch angekündigt, dass sie sich jetzt irgendwie Dutch Legal geholt haben. Also das heißt, sie haben irgendwie sich dort Leute eingekauft, die sich drum kümmern werden. Lustigerweise habe ich einmal einen Menschen von Valve getroffen, einen der wenigen Europa-Mitarbeiter, und der ist eben Legal, also der arbeitet irgendwie in Europa und kümmert sich hauptsächlich um die ganzen gesetzlichen Geschichten, die machen, und der hatte damals schon, also da war es noch nicht so weit, aber mit dem habe ich kurz drüber geredet. Ich meine, ja, es ist ein bisschen problematisch, weil das ganz oft irgendwie lokale Gesetzgebungen sind, also es ist schwer irgendwie zu sagen, ja, zum Beispiel die Deutschen haben einfach ein anderes Glücksspielgesetz als jetzt in dem Fall die Niederländer, und dann gibt es dann auch natürlich dann irgendwie Auslegungen. Ich kann mir vorstellen, dass es in irgendeiner Form so die Standardantwort auf all diese Sachen sein wird. Und dass dann irgendwann einer tatsächlich vor Gericht geht und versucht, das wieder loszuwerden. Also du wirst halt nicht der Erste sein. Also das ist ja ähnlich wie in dieser in der Darstellung von Hakenkreuzen-Debatte. Du willst nicht der Erste sein, der diesen Kampf vor Gericht führt, weil du musst in irgendeiner Form einen Schaden vorweisen können. Und das will halt niemand. Also niemand will irgendwie seinen Wolfenstein 2 launchen und das wird dann indiziert und dann bist du der Erste, der das irgendwie hinkriegt, das irgendwie vor Gericht durchzuboxen, dass man das doch zeigen kann. Also das kostet einfach viel Geld, Nerven und Image. Und dementsprechend, glaube ich, werden alle eher mal auf diese Sparflamme stellen und hoffen, dass sie irgendwie eine gute Lösung finden. Und ich nehme an, dass sie das versuchen werden, das so weit außerhalb der Öffentlichkeit zu machen, wie irgendwie geht. Weil ja, du willst nicht das Unternehmen sein, was mit Glücksspiel in Verbindung gebracht wird.
Vor allem ist es ja jetzt für Valve auch gar nicht so schlimm, das zu deaktivieren. Das betrifft ja nur die externe Geschichte, weil in-game kannst du ja trotzdem noch Geld ausgeben und Lootboxen kaufen. Das ist ja nur das Trading extern, was deaktiviert wurde für CSGO und Dota. Und von daher ist es ja nur ein Teilverlust, sagen wir mal so.
Ja.
Also es wäre jetzt was anderes, wenn EA komplett die FUT-Sammelkarten von FIFA abschalten müsste. Das wäre ja eine größere Schiene. Oder auch, wenn eben gar keine Lootboxen und Schlüsselverkäufe mehr in CSGO möglich wären. Das wäre schon deutlich schmerzhafter, wenn es ein ganzes Land dann betrifft und dann sich das ausbreitet über ganz Europa. Weil diese Gefahr besteht ja jetzt, dass andere europäische Gesetzgeber sagen, naja, wenn die Niederlanden das so machen, das ist ja ganz cool, dann können wir uns da ja dran anhängen. Das planen wir schon länger und dann auf unsere Gesetze irgendwie münzen und Valve auch mal einen Brief schreiben. Also da glaube ich, dass sowas wie eine Art Strohfeuer irgendwie schnell entstehen kann.
Ja, also das sowas darf man nicht unterschätzen. Also auch gerade, auch wenn ich irgendwie mit Leuten rede, die sich mit sowas hier auseinandersetzen, die schauen oft in andere europäische Länder. Also der am Anfang war es manchmal so ein bisschen, gerade in den USA gab es auch ein, zwei Sachen, die gelaufen sind, und da war der Blick auch schon relativ schnell über die Grenze hinweg zu gucken, okay, wie lösen die denn dieses Problem, weil die oft irgendwie nicht trivial sind. Und so versucht man das dann irgendwie weiter zu stricken und dann aufs eigene Land und aufs eigene Gesetz anzupassen. Das ist gerade in den USA zum Beispiel überhaupt nicht einfach, weil die halt völlig andere Strukturen haben. In Europa ist es ein Ticken einfacher, vor allem, weil halt irgendwie für alle die ähnliche gewisse europäische Regulierungen gelten und dann halt irgendwie kommen die nationalen dazu. Aber das ist dann schon eher vergleichbar als irgendwie sowas wie die USA. Dementsprechend, ja, das könnte tatsächlich irgendwie so eine kleine, also eine Welle glaube ich jetzt nicht, aber es ist bestimmt ein Signal, was es wieder ich weiß nicht, ob es in eine Talkshow schaffen wird, aber es wird es definitiv in irgendwelche Landsparlamente schaffen, die dann darüber sprechen werden.
Lootboxen, welche Schuld trägt der Islam? Heute beim Maybrit Illner. Vorher wird es nicht diskutiert, sage ich dir.
Ja. Oh Gott. Ja.
Ich habe auf der Games-Wirtschaft, liebe Grüße an Petra, gelesen, dass ein Potsdamer Startup gerade quasi, kennst du dieses Meme? Hey Bro, hey Dog, you like Lootboxes, so I put Lootboxes in your Lootbox?
Natürlich, so, das ist gut, Exhibit-Meme.
Ja genau, Ice Cube war das, glaube ich, oder?
Nee, ist Exhibit von Pimp My Ride.
Nein, das ist okay, Exhibit. Ja, ja, stimmt natürlich, logisch. Hier Hip-Hop-Wissen, genau. Eine App namens Lootboy ist aus Potsdam heraus entstanden. Und das ist wirklich, Lootboy ist, du kaufst Lootboxen, wo dann Inhalte für Lootboxen drin sind. Also mehr Inception, was das Loot, Box-Thema angeht, geht eigentlich fast gar nicht mehr. Und das schrammt aber auch so dermaßen hart an der Glücksspielsache vorbei. Also ich glaube, das ist so ein Cash-Grab, diese App, noch schnell irgendwie abzugreifen, ein paar Euronen, bevor das Gesetz irgendwie hier schärfer wird, oder? Also ich habe das Ding ausprobiert, angeschaut und habe eigentlich nur im Kopf geschüttelt, was für eine fast schon kongeniale Geschäftsidee, da schnell noch irgendwie ein paar Euro rauszuziehen.
Also ich glaube, dass es auch exakt so lange funktioniert, bis da irgendeine Form von Gesetzgebung oder Richtlinien für irgendwelche Institutionen, die da dann auch Handhabe haben. Also ich nehme an, dass der Verbraucherschutz jetzt schon irgendwie dran schraubt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Ding unkommentiert bleibt. Ich finde es auch, keine Ahnung, also ich finde es ein sehr, ich finde es sehr zwielicht, dieses Modell. Ich habe da keinen, ich habe wenig Sympathie für diese komplette Lootbox-Nummer, einfach weil ich glaube tatsächlich, dass es an manchen Leuten, dass es die stärker betrifft. Und ich glaube, dass es keine, also ich sehe nicht, dass es eine echte Wertschöpfung ist. Und dementsprechend finde ich solche Sachen einfach irgendwie schlecht.
Kurz zur Erklärung, du kannst in dieser App für Smartphones, gibst du 99 Cent aus und kaufst dir dann eine Loot, also so eine Packung mit Karten, so wie so ein Magic Booster. Und du sagst dann, okay, ich möchte irgendwie einen Sportspiel Booster oder irgendwie einen Switch Booster haben oder eben, was weiß ich, einen Battle Royale Booster. Und dann kaufst du den für 99 Cent und dann sind zufällig unterschiedliche Loot-Coin-Karten da drin, die dir wiederum irgendwie so Münzen geben, Zufallskarten, die dir irgendwelche Rabatte geben, für was weiß ich, kannst hier einen Gaming-Sessel für 30% billiger kaufen, das ist natürlich alles Werbung. Und dann gibt's aber auch noch Premium-Loot-Karten, die in diesen Boxen drin sind, die dann wiederum zum Beispiel dir, was weiß ich, 2000 Münzen oder Ingame-Währung in PUBG oder sowas geben, ja. Also wirklich Lootbox-Inhalte nochmal bündeln und nochmal verkaufen. Und die machen dadurch Gewinn, dass sie eben im großen Stil, keine Ahnung, zu Paladins gehen oder zu World of Wargames oder wie die alle heißen, die Sachen, dort irgendwie Coins kaufen, Loot-Inhalte kaufen und die dann quasi gebündelt wieder für kleinere Pakete für 99 Cent verkaufen, sodass du trotzdem das Gefühl hast als Benutzer, ich gebe 99 Cent aus und bekomme vielleicht einen Gegenwert von 5, 6 Euro, aber es muss nicht unbedingt für ein Spiel sein, was du vielleicht auch wirklich spielst. Also natürlich hast du vielleicht FIFA und freust dich dann über irgendwie so und so viel Münzen, aber du spielst vielleicht gar nicht aktuell FIFA. Also so ein bisschen Glück gehört dann natürlich schon dazu, aber du hast immer den Gegenwert. Und ich glaube, deswegen ist es legal, weil da keine Nieten drin sind. So habe ich das verstanden. Ja, und Petra dann auch kurz gesprochen, weil sie gesagt haben, du verlierst nie Geld, sondern du bekommst immer auch einen validen Gegenwert und du kannst das Zeug ja dann nicht nochmal wieder verkaufen. Von daher schrammen die, glaube ich, so haarscharf an dieser Glücksspielgesetzgebung vorbei.
Ja, also wie gesagt, ich sehe keinen echten Gewinn für die Nutzer darin. Dementsprechend bin ich da überhaupt irgendwie nicht so glücklich drüber. Ich glaube, was ganz interessant ist, dass die in den vielen Fällen, gerade wenn sie so imaginäre Items kaufen, dass sie die nicht kaufen. Sondern das ist in den meisten Fällen sind das irgendwelche Affiliate-Deals, die du mit denen machst. Klar. Also wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel mit World of Tanks kannst du bestimmt irgendwie ausfuchsen, klar, für jeden Nutzer, den wir dir bringen oder den wir dir im Idealfall sogar zurückbringen, weil die Leute ja dann auch eher irgendwie die Sachen kaufen, die sie vielleicht doch schon mal gespielt haben oder sowas, wo sie da was erwarten können und dann kriege ich halt irgendwie 5000 Panzergold oder ich weiß nicht, was man da abrechnet. Ich weiß nicht, was so ein Leopard 2 inzwischen kostet. Ja, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, seit Air Berlin pleite ist. Aber ich habe keine Ahnung, wie das genau läuft, aber ich nehme an, dass die dann wahrscheinlich einfach per User, der zurückkommt, das ist ganz normal, also man zahlt per User Acquisition, das ist die goldene Währung dem Marketing, wenn man Leute auf Spiele drauf wirft, du zahlst dafür, wie viele Nutzer jemand für dich eingekauft hat und du zahlst meistens per User. Und ich nehme an, dass es in dem Fall so ist, dass sie das Gold sogar mehr oder minder für Umme zur Verfügung gestellt bekommen haben. Einfach nur, dass sie die Nutzer wieder auf diese Spiele draufbringen. Gerade im Free-to-Play-Markt ist das total krass, der Kampf um die Nutzer, weil du versuchst ja irgendwie, die möglichst irgendwie an dein Spiel zu binden und sie auf ewig zu knechten und so weiter. Also ich glaube, das ist...
Und die Wahrscheinlichkeit, du musst einfach 100.000 Leute haben, damit ein oder zwei Whales dabei sind, die Geld ausgeben.
Genau.
Und deswegen brauchst du einfach die Masse.
Richtig. Also es ist ja meistens so, die Rechnung ist ganz einfach. Über die Lifetime generiert mir so ein User, keine Ahnung, $20. Das heißt, ich kann anfangen, die für 15 einzukaufen und dann habe ich immer noch $5 verdient. So, und also ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich in manchen Bereichen zahlen die Leute wirklich viel Geld für so eine Nutzerakquisition. Und ich nehme an, dass das halt eigentlich da, das ist eine einzige Affiliate-Plattform, wo man die Leute wieder auf die Spiele drauf wirft. Und also sagen wir mal so, von der Geschäftsidee her relativ clever, vor allem, weil die Leute tatsächlich auch noch was kaufen. Und das ist vielleicht sogar der psychologische Trick, der das Ganze noch ein bisschen cleverer macht. Die haben was gekauft, also denken, sie haben einen echten Gegenwert bekommen. Und den, um den dann irgendwie auch zu nutzen, ist wahrscheinlich sogar die Conversion Rate, also die Menge an Leuten, die dann tatsächlich auch wirklich diese Dinge einlösen und wieder spielen, relativ hoch.
Ja, ich glaube, du verdienst doppelt dran, wie du schon gesagt hast, durch den User weitervermitteln. Und es gibt dann auch Vollversionen für Steam und auch PSN-Gutscheine bis zu 50 Euro. Das sind dann wahrscheinlich tatsächlich Investitionen, die tätigen, um halt Lockmittel zu haben. Also natürlich, hast du ja auch schon mal erzählt, du kannst ja zu Entwicklern gehen und sagen, hey, hier, euer Spiel verkauft sich ja nicht mehr, ich kaufe euch irgendwie 5.000 Stück ab, dann macht ihr mir einen guten Preis und dann kannst du die natürlich da auch reinbuttern als Goodies und als Lockmittel und mal so ein paar PSN-Gutscheine zu kaufen, das rechnet sich, glaube ich, vorne und hinten, wenn du einfach sagst, okay, so und so viele Leute kaufen jetzt, weil sie hoffen, einen PSN-Gutschein zu kriegen, das hast du schnell wieder drin bei 99 Cent auf jeden Fall.
Klar, das kann, also ich glaube, dieses Geschäftsmodell kann jede Tombola bestätigen.
Ja, und es steht nirgends, wie die Gewinnchancen dafür sind. Also sie müssen es ja, solange es nicht offiziell geprüft ist, können die auch einfach nur hinschreiben, es gibt einen PSN-Gutschein. Das möchte ich denen jetzt nicht unterstellen, um Gottes Willen. Aber theoretisch weiß keiner, ob jemals überhaupt einen PSN-Gutschein gewonnen hat oder ob das einfach nur da steht. Kann man ja nicht überprüfen so.
Ja. Also ich bin gespannt, wie lange das hält. Ich hoffe nicht lang.
Also von daher begrüße ich das tatsächlich, dass da die Niederlande jetzt vorangeht und wünsche mir da wirklich auch strengere.
Wir haben jetzt Zeit, die dürfen ja nicht mitspielen. Oh, habe ich Fußballkommentar gemacht. Ich, der nie nicht ein Spiel geguckt hat.
Ja, das wäre eine schöne Überleitung zu Uli Hoeneß, aber zu dem kommen wir später. Diese Videospiel-Lootbox-Geschichte hat ja auch immer viel mit Glücksspiel zu tun und Glücksspiel kann ja auch schnell eine Sucht herauskristallisieren. Also wenn du da anfällig bist, kann Glücksspiel ja tatsächlich auch süchtig machen. Und in unserer Branche ist es ja, oder in unserer Industrie hier bei den Videospielen wird ja süchtig machend immer so ein bisschen positiv beurteilt, gell? Also wenn man sagt, boah, das Spiel macht voll süchtig, dann meint man ja meistens, dass das total geil ist, weil es halt irgendwie so eine schöne Spirale hat, der Grind irgendwie dich befriedigt oder das Spiel, das Gameplay irgendwie gut funktioniert. Aber natürlich ist Sucht eine offizielle Krankheit in vielen Bereichen und Videospielsucht, in Anführungszeichen jetzt gesetzt, wurde jetzt von der WHO, also die World Health Organization, die Weltgesundheitsbehörde, oder sagt man da?
Ja.
Organisation. Wurde jetzt offiziell als Krankheit deklariert, war überall auch in den Medien, Süddeutsche, Spiegel und so weiter, steht überall Videospielsucht offiziell anerkannt. Das heißt, du kannst jetzt da wirklich auch dich damit an den Arzt wenden, aber dann ging die Diskussion auch schon völlig zu Recht los, was ist denn eine Videospielsucht? Weil es sich ja natürlich sehr stark von der Spielsucht unterscheidet, die tatsächlich sehr klar definiert ist. Spielsucht ist immer definiert mit dem Gewinn von Geld, also bei diesen einarmigen Banditen, bei diesen Spielautomaten. Das hat ja wenig mit unseren Videospielen zu tun, so wie wir sie kennen. Also was ist Videospielsucht, Robin?
Also ich so grundlegend kann man das zusammenfassen. Es ist, sobald das Spielen einen negativen Einfluss auf das reale Leben hat, spricht man von einer Sucht. Also das ist wirklich die sehr kurze Zusammenfassung. Ich glaube, das ist auch ein bisschen schwer, sowas zu definieren, weil es halt irgendwie eine durchaus umstrittene Sache auch ist. Also es gab quasi in dem Moment, wo das veröffentlicht wurde, gab es auch direkt Experten, nicht nur die Videospielbranche, die da irgendwie dagegen gegiftet hat. Das war, also damit habe ich gerechnet. Aber es gab auch irgendwie einige Experten, die sich dazu geäußert haben, die aus dem Bereich irgendwie psychologische Arbeit, also sowohl im klinischen Bereich als auch in der Forschung sind, und die sagen, ja, also es ist natürlich, es gibt wirklich keine wahnsinnig fundierten Fassungen dazu, also es gibt keine nicht genug Belege eigentlich, um das wirklich zu definieren, vor allem, weil das oft auch so eine Vermischung mit dieser sogenannten Internetsucht hat, also das heißt, es geht eigentlich letztendlich nur um dieses abnorme Verhalten, was in irgendeiner Form Einfluss auf das persönliche Leben hat. Und was ich interessant finde, dass das ja auch gerade irgendwie aus dem Eck irgendwie Asien kommt, also in dem Bereich oder in der Region ist das wohl deutlich häufiger. Es werden mit Zahlen von bis zu 15% der Bevölkerung, und das finde ich schon, also das oder der jüngeren Menschen, also jetzt nicht der Gesamtbevölkerung, aber 15% finde ich schon relativ heftig, wenn die pathologisch spielen, aber davon ist es auch nur ein Bruchteil, der dann tatsächlich von dieser Krankheit betroffen ist. Die ja. Folgen von diesem...
Kurze Einordnung noch. Also offiziell im Krankheitskatalog der WHO steht Gaming Disorder. Und da hat Christian Stöcker vom Spiel, also der Kolumnist bei Spiegel ist, der früher da in der Redaktion auch bei Netzwelt und so war, der hat auf Facebook nochmal darauf hingewiesen, zu Recht, dass Disorder oft hier falsch übersetzt wird als Sucht. Dass es nämlich von der WHO gar nicht als Suchtverhalten eingestuft ist, sondern eher als Störung. Also so wie eine Essstörung ja zum Beispiel auch fälschlicherweise oft als Magersucht oder so. Das Wort Sucht im Deutschen ist eigentlich falsch in dem. Es ist ja eigentlich eine Störung, weil eine Sucht im Vergleich zu einem Alkoholiker zum Beispiel, ein Alkoholiker, der mal wirklich alkoholsüchtig war, der ist immer alkoholsüchtig, auch wenn er trocken ist. Ja. Also diese Sucht ist dann insofern ja dann gar nicht mehr richtig weg, sondern es ist nur eine ein Umgang damit. Und eine Videospielsucht existiert insofern nicht, weil es eigentlich nur ein gestörtes Verhalten ist. Und wenn du diese Parameter änderst, dann bist du auch nicht mehr süchtig, sondern du kannst dann auch wieder Videospiele normal konsumieren, was ein Alkoholiker zum Beispiel eben nicht kann. Also nur mal so als Korrektur noch, als Einordnung.
Ja, und
finde ich einen ganz wichtigen Hinweis.
Im Deutschen spricht man da, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, von einer Verhaltenssucht. Also das ist nochmal ein bisschen was anderes. Das ist ganz richtig. Das eine ist eine Substanz, also eine Sucht, wo man irgendwie substanzabhängig ist. Und das ist nochmal ganz was anderes. Also das ist tatsächlich auch deutlich in Anführungszeichen schlimmer oder es ist, hat auch in den meisten Fällen schlimmere Auswirkungen. Ich glaube, man hat anhand von diesen Schlagzeilen schon gemerkt, was eine von den definitiv negativen Auswirkungen von dieser Meldung ist, nämlich, dass das wirklich jetzt in allen Schlagzeilen, also Spiegel, SZ, Tagesschau und so weiter, war das natürlich Schlagzeile, liest sich natürlich auch toll, Videospiele sind eine Sucht und so weiter. Ich glaube, das hat einfach die negative Auswirkung, dass das wieder ein so kleiner Schritt zurück ist, wenn es einfach um die Akzeptanz von Videospielen auch als Kulturform oder als Freizeit geht, das ist wirklich unangenehm. Ich glaube, was daran tatsächlich gut ist, was man nicht vergessen darf, es gibt tatsächlich Leute, die ein Problem damit haben, ihr Spielverhalten kontrolliert irgendwie dem nachzugehen. Und ich finde es gut, weil das heißt nämlich auch, dass auf der einen Seite, wenn es jetzt irgendwie als Krankheit definiert ist, heißt das, dass mehr Geld in die Forschung in der Richtung gehen kann und dass man deswegen auch zum Arzt gehen kann und dass man da auch irgendwie kassenmäßig, also ist glaube ich jetzt noch nicht direkt die direkte Auswirkung, aber früher oder später, dass man da dann auch irgendwie von der Kasse oder von der Krankenkasse eben Unterstützung erhalten kann. Und ich glaube, das ist was tatsächlich sehr wichtig ist, weil gerade so psychische Krankheiten sind sehr, sehr, ich sage jetzt mal gemein, um es zu trivialisieren, weil die halt eben keine so deutlichen Symptome haben und die Leute aber trotzdem sehr drunter leiden. Manchmal vielleicht auch gar nicht so wissentlich drunter leiden. Also ich glaube, gerade bei den Verhaltenssüchten ist es schwer, quasi aus diesem Zyklus irgendwie auszubrechen und vielleicht auch irgendwie die Perspektive zu bekommen. Und da ist professionelle externe Hilfe einfach wirklich gut. Das ist eine wichtige Sache und gerade im Bereich psychische Krankheiten, glaube ich, gehen zu wenig Leute rechtzeitig zum Arzt. Also wenn man sich ein Bein gebrochen hat, dann ist das relativ offensichtlich. Aber wenn man irgendwie einfach nur ein in Anführungszeichen gestörtes Verhalten an den Tag legt oder ein abnormes Verhalten, also auch schon irgendwie, dann ist es schwerer zu sehen, vor allem wenn man selber aus der eigenen Perspektive heraus ist, das vielleicht irgendwie gar nicht so gut zu erkennen.
Also ich bin da ganz bei dir. Ich finde es total wichtig und richtig, dass sich die Wissenschaft und die Mediziner damit auseinandersetzen und dann auch eben, ich meine, seit 30 Jahren spielen wir jetzt Videospiele und dass jetzt erst darüber diskutiert wird, ob man krankhaft da versinken kann darin. Ich meine, das sind ja immer nur Symptome, weißt du? Also das Problem liegt ja tiefer. Das sind ja nicht die Spiele. Und ich finde, dass das die Diskussion eigentlich auch klar machen sollte. Schlagzeilen verkürzen halt immer. Ja. Und andererseits finde ich aber auch diese Beißreflexreaktion der Gaming-Industrie jetzt völlig falsch. Also dazu sagen, ihr stigmatisiert irgendwie gesunde Videospieler, die alle wissen, wie sie mit ihrem Hobby umgehen. Ja, das mag ja sein, dass jetzt da so erstmal so dieses klassische Image wieder zurückkehrt, aber da muss man doch sachlich drauf antworten und sagen, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, es ist ja nicht das Problem der Videospiele. Natürlich begünstigen unter Umständen Videospiele durch ihre Mechaniken und durch ihre Gameplay-Art Probleme bei Menschen, die damit nicht umgehen können. Aber das betrifft ja alle Suchtstoffe, die irgendwie dann auf die du halt anfällig bist. Also das Problem liegt ja tiefer und ich finde, da sollte sich die Gaming-Industrie auch ein bisschen erwachsener hinstellen und sagen, ja, akzeptieren wir und gut, dass da gehandelt wird und hier gibt's irgendwie Initiativen und wir bauen das irgendwie als Warnmeldung in unsere Spiele ein und da, keine Ahnung, Hotline-Nummern werden eingeblendet und so weiter. Also da kann man doch irgendwie da kann man doch mit offenen Armen drauf zugehen, auf so eine Schlagzeile, oder? Um zu, klar zu machen, das betrifft nur einen kleinen Teil, aber wir sind uns dieser Krankheit bewusst und wir akzeptieren das und wir bieten Hilfe an. Also ich verstehe nicht, dass das dann jetzt immer so verkürzte Schlagzeile auf der einen Seite, Stigmatisierung und auf der anderen Seite dieser Beißreflex. Das finde ich irgendwie total schade, dass da nicht irgendwie besser mit umgegangen wird auf beiden Seiten.
Ja, ich glaube, mir fällt zwei Sachen fallen mir dazu ein. Ich glaube, das eine ist tatsächlich, dass man als Entwickler so ein bisschen auch Angst hat, dass man andere Leute vielleicht mehr beeinflusst, als man das vielleicht möchte. Wenn du irgendwie dafür verantwortlich bist, dass jemand irgendwie sein Leben nicht mehr im Griff hat, das willst du nicht sein. Also diese Person, die Mechanik gedesignt hat, die jemanden aus seinem Leben katapultiert, das ist keine angenehme Vorstellung. Also ich glaube, dass die auf der einen Seite das auch so ein bisschen einfach verneinen oder verdrängen, dass man so viel Einfluss auf Leute hat. Ich glaube, was auch ein bisschen vernachlässigt ist, und das ist leider, also das finde ich so ein bisschen schade, das ist in der kommt für mich auch ganz wenig, in den wenigsten Artikeln mit raus, und das hat jemand relativ gut kommentiert auf Facebook in dieser Videospielgruppe. Und zwar war das jemand, der sich tatsächlich mit psychischen Krankheiten auskennt, nennt sich Benjamin Strobel, fand ich einen sehr cleveren Kommentar, der hat unter anderem auch gesagt, dass der exzessive Konsum von digitalen Spielen ein Coping-Mechanismus und eine Folge anderer psychischer Störungen sein kann, beispielsweise einer Depression. Ja. Und ich glaube, dass das tatsächlich auf der einen Seite sollte die Branche da irgendwie ein bisschen mehr drauf gucken, so von wegen, wir sind nicht die Ursache, und sich da etwas locker machen und sagen, ja, aber auf der anderen Seite sollte man noch anerkennen, dass das eben einen durch diese Kategorisierung potenziell jemand dann auch zum Therapeuten geht. Und dann vielleicht diese unterliegende Depression dann irgendwie quasi in Anführungszeichen sichtbar gemacht werden kann oder behandelt werden kann. Dementsprechend glaube ich, dass es letztendlich durchaus auch wirklich positive Folgen haben kann, dass Spiele dann vielleicht oft nicht der Verursacher sind, sondern eher eine Art Symptom. Also ich glaube eher, dass diese Gaming Disorder mehr als Symptom als eigenständige Krankheit irgendwie klassifiziert werden kann. Weil ich glaube, das sind selbsterhaltende Systeme, diese Coping-Mechanismen, also die stürzen einen da, glaube ich, dann nur noch tiefer irgendwie rein, aber ich glaube, dass sie als Nebenerscheinung zu Depressionen halt einfach tatsächlich wichtig sind, weil es gibt genug Leute, die sich dann irgendwie in Videospiele flüchten, und ich meine, ich gehe ja auch nach Hause, um irgendwie zwei, drei Dingen zu entkommen und mich ins Spiel zu stürzen, also es ist jetzt nicht so, als könnte das jeder für sich komplett irgendwie verneinen, glaube ich mal. Und ich glaube, dadurch, dass es dann irgendwie der unkontrollierte Konsum ist, kann es wirklich zu Schaden führen. Also sind wirklich irgendwie zwei Herzenschlagen in meiner Brust, wenn es um sowas geht. Das ist, ich hätte, das ist wahrscheinlich auch eine Krankheit, oder? Naja, ich glaube, ich finde es gut, dass man sich weiter mit auseinandersetzt und dass da jetzt potenziell Forschungsgelder reingehen und das mehr stattfindet unter tatsächlich mehr Studien dafür angefertigt werden und man sich mehr damit auseinandersetzt. Auf der anderen Seite die Stigmatisierung und potenziell eben halt auch das Trivialisieren davon finde ich nicht gut. Ich hoffe, dass wir aufgeklärt genug sind, um da in den nächsten 5 bis 10 Jahren Fortschritte zu machen. Und ich finde auch, dass es tatsächlich wichtig wäre, dass sich die Entwickler bewusst sind, dass ihr Medium durchaus Leuten auch helfen kann. Also ich meine, wenn man sich jetzt irgendwie sowas wie Senua's Sacrifice anschaut, die haben sich ja wirklich sehr, sehr stark mit dem Thema Psychosomatik und so Stimmenhören auseinandergesetzt. Und was war das? Ich glaube, Borderline-Syndrom. Also so viel. Die haben da wirklich ein tolles Spiel abgeliefert und sich dem Thema auch gut gewidmet. Und ich nehme an, dass
die haben sich auch wirklich mit Ärzten und Instituten zusammengesetzt, mit Betroffenen besprochen, haben deren Stimme quasi auch eine Stimme gegeben, also deren Welt eine Stimme gegeben, genau, der Krankheit. Ja. Ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall insgesamt eine positive Entwicklung, wenn sich da die Industrie auch bewusst wird, welche Konsequenzen da dranhängen und damit auch konsequent umgeht, also verantwortungsvoll, ja. Und das passt ja auch wunderbar zu dieser Lootbox-Thematik. Also wenn sich die Spieleindustrie bewusst ist, dass es eben auch diese Krankheit gibt, ich glaube, dann kann man eigentlich auch guten Gewissens nicht mehr so ganz einfach diese Lootbox-Spiele irgendwie veröffentlichen, oder? Also ich finde, oder meine Hoffnung ist zumindest, dass wenn mit der Anerkennung dieser Krankheit auch eben diese nahe Verwandtschaft zur klassischen Spielsucht dann auch wirklich mehr thematisiert wird und da ein Aufwachen geschieht, dass man eben da auch verantwortungsvoller damit umgehen muss, welche Mechaniken man in sein Spiel baut.
Ja, und ich glaube auch, also gerade in dem Fall schaue ich vor allem so in Richtung Free-to-Play und Whales und sowas. Mhm. Ich sehe schon, dass es da eine Verantwortung von den Entwicklern gegenüber gibt, zu gucken, ob die Leute, die so viel Geld dort ausgeben, ob das auch geht. Mhm. Also ob das auch eigentlich, ob sie sich das leisten können oder ob das wirklich negative Einflüsse auf ihr reales Leben hat. Weil, ja, wenn man die Kontrolle darüber verliert, dann ist es eben, dann, also ich will da nicht verantwortlich für sein als Entwickler und ich, die wenigsten, die ich kenne, wollen das, aber dass man trotzdem noch irgendwie sowas wie diese Whales und die Dolphins und dass man die so, ich meine, die haben ja irgendwie schon Tiernamen und dass man die halt dann irgendwie auch so abstrakt irgendwie behandelt und das sind tatsächlich Menschen, die viel Geld ausgeben und ich glaube, da sollte man wirklich irgendwie mit einer gewissen Vorsicht und Respekt gegenüber einem anderen Menschenleben irgendwie vorgehen. Die sind jetzt nicht alles irgendwie schlimme Leute, aber ich glaube, man sollte durchaus das Bewusstsein haben, ob man da nicht vielleicht irgendwie das Leben von jemandem beeinflusst.
Ich glaube, da wird auch absichtlich ein bisschen nicht so genau hingeschaut, um selber besser schlafen zu können. Also ganz ehrlich, immer so zu sagen, so ja, das machen die schon bewusst und die haben das unter Kontrolle, ist natürlich schwierig. Aber gut. Das
weiß ich halt nicht, ne?
Ja. Ja, eben. Riesenthema. Harter Cut zum Abschlussthema. Wir haben Uli Hoeneß schon kurz angesprochen. Keine Überleitung bei dieser Thematik. Wir hatten über E-Sport schon mal gesprochen und über den DFB, Robin. Du erinnerst dich, dass der DFB gesagt hat, naja, E-Sport, es hat ja nichts mit Sport zu tun. Wir nennen das jetzt E-Soccer und wir akzeptieren auch nur, wenn Leute FIFA oder PES irgendwie spielen, digital. Das ist für uns irgendwie noch was Gangbares. Viele Vereine haben ja dann auch schon so E-Sport-Mannschaften gegründet. Uli Hoeneß ist ja zurück beim FC Bayern München als Präsident und Aufsichtsrat. Und der hat tatsächlich sich eingemischt. Es gab schon E-Sport-Pläne für den Verein, weil die natürlich auch sagen, so ein großer Verein wie der FC Bayern München schaut sich natürlich auch an, wie sie da expandieren können und was da für Geld drin steckt. Aber Uli Hoeneß hat persönlich reingekrätscht mit einer Blutgrätsche und hat komplettes Veto eingelegt gegen die E-Sport-Aktivitäten beim Rekordmeister FC Bayern München. Und das finde ich schon echt irgendwie krass, also dass der da sich so einmischt und nicht einfach mit den Schultern zuckt und sagt, naja, macht halt, oder? Das ist doch heftig.
Vor allem das Budget, was sie dort verhandelt haben und was er weggepustet hat, ist in meinen Augen Peanuts für den FC Bayern. Also ja. Da ging es irgendwie um 5 Millionen und die waren wohl wirklich kurz davor, ihre E-Sport-Pläne in die Tat umzusetzen. Und das wurde von höchster Stelle gebremst von unserem allerliebsten Ex-Knacki- und Wursthersteller. Naja, ich weiß es nicht, warum das irgendwie dann so auf Executive Order, also für mich klingt das so ein bisschen nach irgendeiner seltsamen Reaktion auf irgendwas. Also ich kann mir nicht vorstellen, vor allem wer 5 Millionen irgendwie einplant, der hat schon irgendwie Pläne und da saßen auch Leute, die sich Gedanken gemacht haben und das sind bestimmt nicht die schlimmsten Leute der Welt gewesen, die sich diese Gedanken gemacht haben und ich glaube, da wäre wahrscheinlich sogar was wirklich Interessantes bei rausgekommen, gerade auch, weil der FC Bayern ja auch, die wenigsten werden es wissen, ein sehr erfolgreiches Basketballteam hat und die sind, was so E-Sport und Videospiele angeht und Eishockey glaube ich nicht, das ist der EHC.
Ach so, okay. Die aber haben Basketball die, sind sie auch Meister. Ja, genau. Mhm.
Richtig, sind Basketballmeister und die sind sehr stark im Videospielbereich unterwegs. Also das heißt, die kooperieren relativ stark mit Videospielentwicklern. Und im E-Sport-Bereich bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich glaube auch. Also die haben da so eine gewisse Präsenz. Und deswegen finde ich das so ein bisschen überraschend, vor allem, weil es tatsächlich von einer Person kommt oder angeblich wirklich die Entscheidung von Uli Hoeneß war, zu sagen, nein, wir machen das nicht. Finde ich etwas, ich weiß nicht, das ist eine sehr, das war eine sehr bayerische Art, was abzublasen. Mhm. Aber ich finde es ein bisschen schade, weil ich glaube, die haben tatsächlich hätten die Chance gehabt, was Cooles zu machen. Und ich weiß nicht, wie die anderen Vereine darauf reagieren. Es ist ja doch auch immer irgendwie so eine Sogwirkung. Also wenn irgendwie ein Verein vorangeht, dann können die anderen sagen, Moment mal, da können wir uns jetzt aber irgendwie nicht lumpen lassen und gehen hinterher. Und wenn der FC Bayern sagt, nee, wir machen das nicht, ich hoffe, dass die 60er in München dann ihr E-Sport-Team aufmachen. Ich helfe ihnen auch, auch wenn ich mit Fußball überhaupt nichts anfangen kann. Ich unterstütze alles, was die Underdogs machen.
Ja, aber vor allem wundert es mich, weil Uli Hoeneß ist ja ein Geschäftsmann. Also man kann ihm ja viel unterstellen, aber dass er nicht ein Gespür hat, wo Geld ist, das kann man ihm ja wirklich nicht vorwerfen. Und dieser 5 Millionen Euro Etat, das ist für den E-Sport-Bereich ja schon relativ viel, für den Bayern München, das ist, die machen, also, ja, das ist wirklich Peanuts für den Bayern München. 5 Millionen Euro Etat, die wollten dort ein Trainingslager bei diesem neuen Nachwuchsleistungszentrum in München aufbauen, mit Star-Zukäufen, laut Bildplänen, die da irgendwie wohl einen Insider haben, und wollten da wirklich auch nicht nur FIFA spielen, also FIFA 19, sondern angeblich auch Dota 2, League of Legends und Fortnite. Und wenn man sich mal anschaut, was Epic gerade auf der E3 gezeigt hat, also allein Fortnite hat Preisgelder von 100 Millionen Dollar jetzt für die erste Season angekündigt. Das heißt, wenn Bayern da 5 Millionen reinsteckt, sich irgendeinen Starspieler holt für Fortnite, und dann auch nur irgendwie in der ersten Liga da in die Top 10 reinrutscht, was ja durchaus realistisch ist, dann haben sie das Geld ja locker wieder drin. Und deswegen verstehe ich dieses Abbremsen überhaupt gar nicht aus geschäftlicher Spürnäschen-Sicht. Kann man das sagen? Eine Nase mit Sicht? Also ja, aus wirtschaftlichem Interesse macht dieses Bremsen von Uli Hoeneß gar keinen Sinn. Also der muss dann, ist meine Vermutung, tatsächlich irgendwas persönlich gegen diesen E-Sport-Bereich haben und wirklich so ein bisschen vielleicht zu denken wie der DFB, das ist doch kein Sport, damit wollen wir uns überhaupt nicht assoziieren. Anders kann ich mir das ehrlich gesagt nicht erklären.
Ja, ich meine, also auf der einen Seite kostet nicht viel und die anderen machen, also ich meine, es gibt wirklich viele diese Mini-Sport-Teams, die haben ja viele von diesen Sportclubs haben sich halt einfach irgendwie einen von den amtierenden oder von den kompetitiv unterwegs spielenden FIFA-Leuten eingekauft und die laufen halt mit dem Trikot rum und repräsentieren irgendwie den Verein. Also ich finde das auch so, ja, ich finde es ein bisschen schade, weil ich glaube, es ist eine verpasste Chance, aber auf der anderen Seite, alles, wo der FC Bayern und der Uli Hoeneß seine Finger nicht drin hat, kann ich vielleicht irgendwie mehr mit anfangen. Insofern, vielleicht ist es ein guter Schritt für den E-Sport.
Vor allem wundert es mich, weil der FC Bayern ja sowieso schon eine sehr enge Partnerschaft mit EA hat oder eben früher mit Konami. Also die Spiele sind ja alle digitalisiert in FIFA und damals ja auch wegen der Champions League bei PES. Da hatten die ja wirklich auch einen Lizenzdeal, dass die Originaltrikots, die Originalgesichter in der Deluxe-Variante dann noch drin sind und so weiter. Die Allianz Arena ist natürlich auch bis auf jeden kleinen Krümel am Boden irgendwie digitalisiert in diesen Spielen. Ich hätte mich hätte jetzt nicht gewundert, wenn er gesagt hätte, Shooter nehmen wir nicht, aber FIFA ist okay, weißt du? Ja. Aber er hat es ja komplett gestoppt. Und die Bayern Ballers Gaming, hast du ja schon gesagt, die spielen ja NBA 2K und auch offiziell als E-Sport-Mannschaft. Die machen halt auch Basketball virtuell. Und deswegen hätte ich jetzt halt einfach erwartet, dass dann halt nur Fußball als E-Sport-Bereich dort ausgebaut wird. Aber keine Ahnung, was da passiert. Ich meine, kann ja auch irgendwas Persönliches sein, oder? Kann ja auch irgendein Streit sein, der da mit dem Vorstand irgendwie existiert und dass dann halt irgendwie kurz mal was gestoppt wird. Kann alles sein. Aber wundert mich trotzdem sehr.
Ach, es wundert mich grundsätzlich, so auf strategischer Ebene, auf Ebene, das war Uli Hoeneß, wundert es mich überhaupt nicht. Also, das ist irgendwie, es ist irgendwie so ein bisschen naheliegend. Ich glaube, dass das auch ein sehr jähzorniger Mensch ist. Ich nehme an, jemand hat den irgendwie wütend gemacht und hat gesagt, gut, dann blasen wir das halt alles ab, Pech gehabt. Nee.
Nun gut, also wir bleiben am Ball, bei diesem Thema.
Ey, das waren jetzt 3 Fußballmetaphern, nicht schlecht.
Ja, Wahnsinn, der Daniel ist stolz auf uns. Ja. Wunderbar, das waren die News für diese Woche. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Einblick in die Post-E3-Woche geben, wie nichts mit der E3 zu tun hatte. Wir hören uns an dieser Stelle gerne nächste Woche wieder, wenn ihr Themenvorschläge habt. Das hilft uns übrigens immer sehr. Vielen Dank an alle auf dem Discord, die uns Themen schicken. Da gibt's einen Kanal, Hashtag Themenvorschläge. Da kann man uns gerne kontaktieren. Koffeinvampir ist der Robin. Ich bin Manu Spielt. Auf Twitter könnt ihr das natürlich auch gerne machen oder direkt auf unserem Discord-Server. Wunderbar. Dann hören wir uns nächste Woche, Robin. Viel Spaß beim Pokémon-Fangen.
Dankeschön.
Und wir hören uns an dieser Stelle morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.